Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und begrüße Sie, liebe Gäste, hier in unserem gläsernen, sehr warmen Studio heute und natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns wo immer auch immer Sie können zuhören. Mein heutiger Gast ist Michelle Marly bzw. Michaela Jari. Denn hinter dem Namen Michelle Marly verbirgt sich die deutsche Bestseller-Autorin Michaela Jari. Sie wuchs in einer Künstlerfamilie auf, als Tochter des berühmten Filmkomponisten Michael Jari und lebte viele Jahre in Paris, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Unter dem Pseudonym hat sie Romanbiografien und über außergewöhnliche Frauen veröffentlicht. In der heutigen 277. Folge unserer Reihe sprechen wir über ihren aktuellen Roman Die Villa in Weimar. Darin entführt sie uns ins Jahr 1897 und davor und beziehungsweise danach und erzählt die Geschichte der berühmten Schauspielerin Marie Seebach, die mit ihrer Stiftung und ihrem Engagement nicht nur die Theaterwelt, sondern auch das gesellschaftliche Leben ihrer Zeit prägte. Ich freue mich darauf, mit Ihnen über Ihr Buch und über die Zeit der Jahrhundertwende, die Herausforderungen und Chancen für Frauen in Kunst und Gesellschaft und natürlich über ihre besondere Verbindung zu den realen Persönlichkeiten ihres Romans zu sprechen. Ich bin sicher, dass wir viele spannende Einblicke in ihr Leben, ihr Schreiben und die Hintergründe von Villa in Weimar erhalten werden. Herzlich willkommen, liebe Frau Jari. Ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind.
Vielen Dank. Ich bin sehr gerne da.
Ja, und Sie waren auf der Buchmesse und Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass es eine ganze Halle, mehr oder weniger eine ganze Halle über fantastische Literatur gibt, wo extrem viele junge Leute sind. Haben Sie eine Vorstellung, warum gerade diese fantastische Literatur so einen Hype hat?
Naja, es ist nicht per se fantastische Literatur, es ist dieses sogenannte Genre des New Adult, dass also junge Mädchen, junge Frauen zwischen, sagen wir mal, 14 und 24, manche lesen das vielleicht auch noch mit 34, diese Romane lesen, die im Grunde genommen das alte Muster eines Liebesromans bedienen. Am Anfang kennen sie sich nicht, am Ende kriegen sie sich. Und dazwischen passiert da eine Menge. Und häufig passiert in diesen, spielen diese Romane tatsächlich in einer fantastischen Welt. Mhm. Und insofern passt das zusammen. Aber die Halle war tatsächlich die New Adult Halle. Aber ja, es sind Bücher, die ganz besonders aufgemacht sind mit bunten Buchrücken. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig sind die glitzernden Cover. Und das spricht offensichtlich auch eine gewisse Sammelleidenschaft von jungen Frauen an. Und es ist doch schön, wenn die lesen, egal was, hauptsache sie lesen.
Ja,
also ganz lange ist das ja, gab es ja da ein ging das ja zurück wohl. Mhm. Die Zahlen der Lesenden und ja, ist doch super, wenn die lesen. Ich finde es auch super, wenn zum Beispiel, ich habe zwei Enkel, zwei kleine Jungs und wenn die Comics lesen, ich finde das super. Mit irgendwas sollen sie sich beschäftigen, was Lesen ist. Mhm. Und egal was. Also es gibt diese jetzt New Adult, sind ja in, da gibt es ja sehr unterschiedliche Kategorien, also in sogenanntes Romance, Fantasy eben. Und es gibt auch, was ich persönlich sehr grenzwertig finde und viele andere Frauen auch meiner Generation oder jüngerer Generation, aber eben nicht der ganz Jungen, dass das sogenannte Dark Romance, da geht es also dann doch schon zum Teil arg um Gewalt, um devote Frauen, um unterwürfige Frauen. Also das Gegenteil dessen, was wir alle mal als Nachfolgerinnen von Simone de Beauvoir versucht haben zu leben und irgendwie unseren Töchtern auch beizubringen. Aber auch das gehört dazu. Und es ist schon erstaunlich, dass diese ganze Fantasy-Literatur war ja eine Zeit lang überhaupt nicht in und kam tatsächlich jetzt durch diese Genre wieder ganz hoch. Das sieht man auch, wenn man in die Buchhandlungen geht. An den Tischen eine Zeit lang war Fantasy zum Beispiel bei Thalia oder Humdubel ganz weit hinten, ganz weit weg vom Eingang. Jetzt ist es ganz weit vorne.
Und ist das so ein bisschen der Weg zurück zum alten Rollenbild?
Oh Gott, wie furchtbar, das wäre doch furchtbar.
Naja, es könnte aber trotzdem sein.
Ich weiß es nicht. Also ich denke, grundsätzlich denke ich auch als Mutter einer Tochter, und ich bin ja selber Tochter irgendwann mal gewesen, ich denke, dass wir alle es immer anders und vermeintlich besser machen wollen als unsere Mütter und dadurch eben tatsächlich eben andere Wege gehen und vielleicht die besonders taffen Frauen dadurch Töchter kriegen, die nicht unbedingt genauso tough sind. Ich wundere mich ja auch ständig darüber, wie Influencerinnen heute geschminkt sind. Das ist schon alles, das war eigentlich 1960, begann das schon unmodern zu werden mit angeklebten Wimpern und das Ganze auf Stöckelschuhen. Aber ja, Gott, mein Gott, jeder hat halt seine Vorbilder. Meins war halt, wenn man so will, Farrah Fawcett. Ja, das oder Faye Dunaway, das war halt dann doch was anderes.
Ja, klar.
Gott, es gab schon früher Frauen, die sich durchaus durchsetzen konnten und ihren Weg gehen. Und die bewusste Marie Seebach hier gehört ja durchaus dazu.
Ja.
Für eine Frau, die 1829 unter nicht wohlhabenden Verhältnissen geboren wurde, deren Eltern ebenfalls Künstler, Schauspieler waren, aber nicht halb so berühmt, wie sie später wurde, wo also auch nie viel Geld da war. Diese Frau hat es wirklich geschafft, eben mindestens 700.000 Mark in Gold zu erspielen. Das muss man sich eben auch mal in der Zeit überlegen. Und sie ist eben sehr selbstbewusst, sehr selbstständig ihren Weg gegangen, unglaublich diszipliniert. Und das war ja für die damalige Zeit doch sehr, sehr ungewöhnlich. Die Frau ist, was ich sehr bewundere, jeden Abend in einem anderen Theater aufgetreten. Die ist nach einer Vorstellung in die Kutsche gesprungen, die vorm Bühneneingang wartete und hat sich in die nächste Stadt fahren lassen. Also nicht nur um die Ecke, sondern wirklich in die nächste Stadt fahren lassen, wo sie dann irgendwann am nächsten Nachmittag ankam und dann ist sie auf die Bühne, hat da gespielt und nach der Vorstellung wieder dasselbe. Das war, muss man sich vorstellen, zu einer Zeit, Kutschen sind ja immer, wirken heute sehr romantisch, aber die waren schlecht gefedert, zugig, schlecht gepolstert. Das war die Wege nicht, natürlich nicht betoniert, das war alles holprig. Das war nicht so einfach und das war überhaupt kein Vergleich mit den Tourneebussen, in denen Schauspieler heute unterwegs sind zum Beispiel.
Und das ist letztendlich genau das, was ich meine. In diesen Situationen haben die Frauen versucht, neue Wege zu finden und sie schildern und viele andere oder einige andere, die sie ja auch kennen und die auch schon hier waren, schildern genau diese Bemühungen und dieses Erfolg, manchmal auch des Scheiterns, ist ja nicht so selten gescheitert. Und alle Umstände, die sie eben genannt haben, sind diametral entgegengesetzt zu den heute entstehenden oder heute bestehenden Verhältnissen und die machen offensichtlich wieder den Weg zurück. Und das fällt mir haupt auf, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Also
ja?
So krass würde ich das nicht sehen. Wie gesagt, ich habe auch eine Tochter und die ist berufstätig und hat trotzdem zwei Kinder gekriegt und ist immer noch berufstätig. Und die gehen ja zur Schule, da gibt es auch andere Mütter. Und also das würde ich nicht so krass sehen. Natürlich gibt es Frauen, die lieber Hausfrauen sind als im Beruf und die das besser finden. Aber das ist ja nun ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem, vielleicht auch ein politisches Problem, dass das Ganze, die ganze Situation, Kita, Schule, Haut, dass das Frauen nach wie vor nicht leicht gemacht wird, eben arbeiten zu gehen. Und ja, also, aber das ist, glaube ich, dann doch ein anderes Thema oder das sollen andere entscheiden.
Was war das Gefährlichste, was Sie jemals gemacht haben?
Als junge Frau war ich mal in Ostafrika und bin dort mit einem Heißluftballon rumgefahren.
Schön.
In Masai Mara in Kenia.
Mhm.
Also das ist ja ein Teil der Serengeti. Und dieser Heißluftballon landete dann irgendwann mitten auf der Steppe und kippte bei der Landung um.
Das passiert
und
leicht.
Ich lag ganz unten. Also beim Umkippen dann wahrscheinlich natürlich. Und das würde ich heute rückblickend als nicht ganz ungefährlich sehen. Aber das musste damals sein und das war eines der wirklich der schönsten Erlebnisse meines Lebens.
Sie haben in Ihren Büchern unter den verschiedensten Pseudonymen Menschen geschildert, im Wesentlichen, so wie ich das übersehen habe, Frauen geschildert. Schicksale oder Erlebnisse oder Lebenswege, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Und welche hat es Ihnen denn am schwersten gemacht, ein Buch daraus zu machen?
Mich selber beeindruckten ist der Dreiteiler, den ich unter meinem Klarnamen geschrieben habe, also als Michaela Gabriel. ich bin ja verheiratet, habe an Herrn Gabriel geheiratet und heiße auch so, der über die Frauen vom Reichstag. Das ist ein Dreiteiler über die ersten Parlamentarierinnen. Mhm. Und der erste Teil spielt 1919 bei der Gründung der Weimarer Republik, der zweite Teil 1927 und der dritte Teil dann zwischen 1933 und 1945. Mhm. Und der dritte Teil hat mir, also vorher die beiden Teile schon tatsächlich, aber der dritte Teil hat mir sehr viel schlaflose Nächte bereitet und ist mir sehr an die Substanz gegangen aus dem einfachen Grunde. Ich meine, wir kennen alle die Geschichte des Nationalsozialismus, haben alle mehr oder weniger darüber gehört, gelesen. Da mein Vater ja in der Zeit lebte, kenne ich natürlich von ihm sehr viele Geschichten aus erster Hand. Aber was ich dann gelesen und recherchiert habe, auch an Einzelschicksalen, das ist mir schon sehr an die Nieren gegangen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das war auch für mich tatsächlich dann auch eine Herausforderung.
Mussten Sie an der Stelle vieles, ja, ich will sagen, weglassen, weil da vielleicht die Menschen sogar noch gelebt haben, um die es da geht?
Nein, deswegen nicht. Aber ich hab auch mal vor vielen, vielen Jahren ein Buch über die Swing-Jugend geschrieben, also über Swing-Musik im Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Und da stand dann bei dem Plotten für mich die Überlegung, wie weit gehst du? Und ganz ehrlich, also wie Musikern im KZ, also konkret in Buchenwald, in dem Fall das Beispiel, die Finger zertrümmert worden sind, das ist etwas, was ich nicht beschreiben möchte.
Verstehe, ja.
Ist ja so meins.
Aber bei Recherchen fällt einem sowas auf die Füße, ne?
Naja, natürlich. Ja, also ich meine, man liest ja, oder ich lese ja. Dafür mache ich den Job ja und ich lese ja sehr viel. Und es ist ja dann meine Überlegung, wie viel kann ich schreiben oder was. Es gibt sicherlich, ich bin kein Fan auch von Krimis, die in denen ganz furchtbar viel gemeuchelt wird, und aber also ich mag sowas nicht und deswegen werde ich auch sowas nicht schreiben.
Es ist ja auch, also ich finde das auch ganz wichtig. Es gibt auch innere Schranken, die man nicht überschreiten möchte, und nee, das ist sicherlich richtig. Nicht
ganz berühmtes Beispiel nennen, und ich finde es so sehr schade, dass eben diese Geschichten eigentlich in Vergessenheit geraten sind. Sie kennen auch bestimmt das Lied "Dein ist mein ganzes Herz".
Ja, genau.
Von Leha. Und es gab dazu natürlich einen Textdichter, und der Mann war Jude und kam also schon relativ früh ins KZ. Und der ist tatsächlich in Auschwitz erschlagen worden. Und zwar erschlagen hieß damals, da wird ein Mann von unglaublich honoriger Mann, letztendlich ein Textdichter, jemand wie wir alle, ein ganz normaler Typ, Mitte 50, wird in einen Nebenraum geschickt. Und weil er vermeintlich was falsch gemacht hat, und ein Krimineller in dem Fall kriegt einen Ochsenzähmer in die Hand. Ein Ochsenzähmer deshalb, das sind alles Sachen, die habe ich durch die Recherche gelernt, das wusste ich vorher nicht, hinterlässt sehr starke innere Verletzungen, ohne dass man die äußerlich erkennen kann.
Mhm.
Und ja, und wurde dann zu Tode geprügelt.
Mhm.
Und das, ja, und das sind Fälle und Sachen, ich meine, die erzähle ich gerne und, also gerne.
Ich verstehe schon, was Sie meinen.
Finde ich, darf man nicht vergessen. Man darf auch nicht vergessen, dass der Sohn von Friedrich Ebert hier in Dachau an einem Halsband als Hund von den Aufsehern rumlaufen musste. Was eben in der heutigen Zeit leider nicht mehr so kolportiert wird. Aber wie gesagt, sowas möchte ich nicht schreiben.
Nee, das kann ich gut verstehen. Vielleicht auch was ganz anderes. Die Romane, die ich von Ihnen, ich meine, habe nicht sehr viel gelesen von Ihnen, muss ich ehrlich sagen.
Sie sind auch nicht die Zielgruppe.
Sie kennen ja meine innere, nicht sozusagen, also meinen inneren Menschen nicht. Nein, da haben Sie völlig recht. Übrigens habe ich gelesen, fand ich sehr interessant, jetzt nicht auf Sie persönlich bezogen, aber es gibt ja neuere Zahlen. In manchen Gebieten Deutschlands sind es, man kann es ja an den Buchhandlungen und an den anderen Sachen ganz gut ablesen, sind bis zu 80% aller Leser Leserinnen tatsächlich. Ja. Bis zu 80%. Und das ist also wirklich, also wir Männer können überhaupt gar nicht mehr lesen, habe ich das Gefühl.
Also es lesen sehr viel mehr Frauen als Männer.
Ja, ja.
Und Männer lesen in der Regel mehr Sachbücher.
Mehr Sachbücher, ja. Ich habe mich auch erwischt, dass ich mehr Sachbücher hier mache in letzter Zeit als Romane. Und das habe ich mir absichtlich jetzt vorgenommen zu ändern, damit das nicht immer so ist. Wenn Sie jetzt irgendeine rezente Person sich aussuchen könnten, über wen würden Sie gerne einen solchen Roman wie den heutigen schreiben?
Boah, da gibt's viele. Also es gab natürlich viele Personen, über die wir immer mal wieder nachgedacht haben. Ich hätte gerne einen Roman mal gemacht über Lala Andersen, die ich eine ganz tolle Frau fand. Ich hätte gern durchaus, ja, hat mich heute eine Buchhändlerin draufgebracht, die Schwester von Christian Dior, die Widerstand in der Résistance in Frankreich war und irgendwann eben verraten wurde und auch in ein KZ kam. Und mich hat sehr berührt, dass sie, die ist 2008 gestorben, also die hat überlebt, ist dann nach Frankreich zurückgekommen, nach der Befreiung Frankreichs und oder Kriegsende dann auch. Und sie ist in die Provence gezogen und hat sich nur noch mit Blumen umgeben.
Aha.
Und hat Blumen gezüchtet, Rosen vor allen Dingen. Und ich fand es eine also sehr berührende Geschichte, weil wenn du in Ravensbrück warst und dann gehst du in die Provence und willst nur noch Blumen sehen, das sagt eigentlich sehr viel aus. Und es ist ja dann letztendlich die Geschichte, Dior hat ja sein erstes Parfum, nämlich Miss Dior, nach ihr benannt.
Mhm.
Und auch die Ingredienzen sind auch Duftnoten aus ihrem Garten und ihre Lieblingsblumen.
Verstehe.
Finde ich eine schöne Geschichte irgendwie.
Das ist eine schöne Geschichte. Ob es für ein ganzes Buch reicht, wird man sehen. Aber im Prinzip ist eine schöne Geschichte, natürlich.
Ja, es gibt immer einen Grundstock, um den man da drum arbeitet.
Aber da sind wir bei der nächsten Frage, die uns auch noch wieder dichter ans Buch anbringt. Was muss die Person mitbringen, damit sie für Sie eine Buchfigur werden kann?
Ja, meistens sind es ja bei mir starke Frauen gewesen, also die einiges erlebt haben, einiges erleben, auch bewegen. Und ja, dann auch natürlich müssen sie eine eigene Geschichte haben. Ich muss ja irgendwas erzählen können, klar. Und ja, das reicht eigentlich für den Anfang.
Die Handlung selbst, also wirklich ein Kern, der dann auch die Handlung vorantreibt, außer dem normalen Leben, was da passiert, der kommt dann von Ihnen und das ist dann sozusagen Ihr fiktionaler Teil.
Ja, aber Sie werden lachen, mir hilft die Geschichte sehr, also in dem Fall die Historie.
Ja.
Wenn ich also eine Idee habe und dann also die Hintergründe recherchiere und lese und lese und lese, dann ergibt sich tatsächlich, das ist wirklich, ich muss selber häufig lachen, weil es ergeben sich dann aus der Geschichte heraus meistens Situationen, Wendungen, die ganz spannend, ganz schön sind und die durchaus dann auch Sinn ergeben, wenn man darum dann irgendeine Geschichte spinnt.
Mhm. Wenn wir bei Geschichte sind, können Sie vielleicht, das ist gleich der richtige Moment, unseren Zuhörern ein bisschen, was haben Sie ja in Ihrer Moderation sozusagen, in Ihrer Selbstmoderation schon gesagt, vielleicht können Sie ein bisschen die Geschichte aufdröseln, was passiert eigentlich mit der Frau beziehungsweise mit dem Altenheim und so weiter. Ihre Geschichte, die in drin steckt.
Also Marie Seebach, die bis dahin wahre Geschichte, übrigens das mit dem Wein ist auch tatsächlich passiert. Insofern, das ist das wahre Gerüst. Marie Seebach hat eben dieses furchtbar viele Geld verdient. Sie war allerdings auch relativ geizig wohl, hielt ihr Geld sehr zusammen. Sie hat dann irgendwann geheiratet, den damals größten Tenor seiner Zeit, einen Freund von Richard Wagner, für den den Tannhäuser schrieb, einen gewissen Albert Niemann. Und das war also auch ihre große Liebe, den hat sie geheiratet und mit dem hat sie einen Sohn bekommen. Und die Ehe ging schief und sie ließen sich dann irgendwann scheiden. Und der Sohn war ihr Ein und Alles. Den hat sie absolut vergöttert. Und sie wollte, dass ihr Sohn es natürlich immer besser hat als sie.
Mhm.
Als Kind hatte, dass es ihm an nichts fehlte, dass er sich alles kaufen kann. Sie hat ihn damit aber auf der anderen Seite ziemlich unterdrückt, das muss man auch sagen. Aber das ganze Geld war dazu gedacht, diesen Sohn zu fördern, zu unterstützen. Und wenn sie nicht mehr da ist, dass er eben dann sehr gut ohne Sorgen weiterleben kann. Und nun ist dieser Sohn in relativ jungen Jahren, der war nur Anfang 30, gestorben. Und daraufhin war also ihr Erbe natürlich tot. Und daraufhin hat sie sich überlegt, dass sie mit dem vielen Geld was Gutes tun möchte. Und sie hat natürlich im Laufe ihrer Karriere sehr, sehr viele Künstler kennengelernt, die keine Absicherung hatten, keine Möglichkeiten hatten. im Alter oder wenn sie dann nicht mehr auf der Bühne standen, keine Rollen mehr bekommen haben, in Würde zu leben. Also es blieb diesen Menschen entweder das Armenhaus, wenn sie denn keine Familie hatten, die sie durchfütterten, oder ja, Armenhaus, Irrenhaus, Krankenanstalt, was immer, also ganz schreckliche Orte letztlich. Mhm. Und für diese Menschen wollte sie sorgen und etwas Gutes tun und das war der Grund für die Stiftung. Und gut, und dann hat sie also diese Stiftung gemacht, so weit, so gut. Dann kam es eben zu diesen Unregelmäßigkeiten, von denen sie erfahren hat. Und sie schickt dann also diese Lotte nach Weimar. Und sie haben ja gehört, sie begegnet gleich im ersten Moment einer Bewohnerin dieses Altenheims, die sich also fürchterlich aufregt und also diesen Rechtsanwalt kennenlernen will. Und die 6 Bewohner, die ich beschreibe des Altenheims, die gab es damals wirklich auch in dieser Konstellation, also alleinlebend, Ehepaar und so weiter. Nur ich habe den Menschen andere Namen gegeben, als die ursprünglichen Bewohner hießen, weil ich habe die eigentlichen Leute nicht gefunden. Ich habe mich doof gegoogelt, nichts gefunden. Und dann dachte ich mir, es ist eigentlich besser, wenn ich also jetzt viele auch persönliche Geschichten über die erzähle oder die Dinge machen lasse, dass ich denen eben meine eigenen Namen gebe.
Das macht Sinn, ja,
aber
sicher.
Das,
ja,
was die Leute erleben, hätte tatsächlich so sein können und entspricht durchaus der Wahrscheinlichkeit, entspricht auch meinen persönlichen Erfahrungen mit alten Künstlern. Also der eine oder andere, da gibt's dann durchaus ein Vorbild, was ich hatte oder habe. Und dann gibt es also diese Künstler und Lotte wird dann in diesem Altenheim engagiert. Sie wird dort Mädchen für alles und hat auf diese Weise natürlich Möglichkeit, da einen tiefen Einblick zu nehmen. Und die alten Leute mögen sie sehr. Sie kommt dann auch dem netten, freundlichen, gut aussehenden Rechtsanwalt näher. Und der allerdings auch ein Schicksal hat. Und ja, dann wird das relativ dramatisch, wie es halt so ist.
Wir wollen ja auch nicht so viel verraten, aber zumindest so ein bisschen andeuten, wo es hingeht. Ich musste vorhin sehr schmunzeln, als Sie ihre eigene Zwischenmoderation gemacht hatten. Sie sagten nämlich da in einem Satz, Lotte in Weimar. Und das ist ja ein wunderbarer Titel von Thomas Mann. Und ich mag das Ding als Hörbuch unheimlich gern. Ich weiß nicht, ob das von Ihnen jemand gelesen hat. Als Hörbuch kann ich das nur, von Gerd Westphal kann ich das nur empfehlen. Es ist wunderbar, es ist tatsächlich wunderbar. Da musste ich schmunzeln.
Nein, das ist übrigens Absicht.
Das habe ich mir
absolut Absicht.
Ich habe extra nicht gefragt, weil ich das vorausgesetzt
also
habe.
Also das Buch Lotte in Weimar ist, ja, ich glaube, 1906 erschienen. Aber es kommt auch in der Geschichte mehrmals, dass sich irgendjemand darüber mokiert oder lustig macht, dass sie nun Lotte heißt und nach Weimar gekommen ist.
Genau, es bietet sich an natürlich.
Und ihre Geschichte ist aber tatsächlich, dass ihre Mutter, deren Lieblingsbuch war Die Leiden des jungen Werther und deswegen hat sie Lotte.
Mhm. Ist der Titel von Ihnen oder ist der vom Verlag?
Das ist vom Verlag. Also mein Arbeitstitel war tatsächlich Das Haus in Weimar, aber auch zum einfachen Grund, weil mir nichts anderes einfiel.
Okay, ja.
Und ich hatte nicht gedacht, dass der Verlag darauf abfährt und aus dem Haus eine Villa macht.
Die Stiftung gibt's heute noch, habe ich gelesen.
Es ist das erste Altersheim für Künstlerinnen und Künstler in Deutschland und es existiert, und das einzige übrigens, es existiert bis heute. Heute leben dort natürlich auch in Anführungsstrichen normale alte Leute, also die nicht von der Bühne kommen. Aber wenn ein Bühnendarsteller, wenn es eine Warteliste gibt und ein Bühnendarsteller möchte einen Platz dort haben, wird der tatsächlich immer noch vorrangig behandelt. Insofern ist der Stiftungsgedanke, wird immer noch da hochgehalten. Es ist auch, wenn man da reinkommt, also in das ursprüngliche Haus, es gibt inzwischen Neubau, es gibt einen Anbau, aber in die ursprüngliche Villa da reinkommt, dann wird das Andenken an Marie Seebach noch sehr hochgehalten. Das ist sehr süß. Dann überall alte Fotografien von ihr und Plakate und Theaterprogramme und es sind sogar noch alte Möbel neu aufgepolstert, die dann irgendwo Sofas in der Ecke stehen. Das ist also durchaus der Gedanke an sie wird dort noch lebendig gehalten.
Und Sie haben sich das auch angesehen?
Ja, natürlich.
Glaube ich schon. In Bezug auf das Personal vielleicht, also ich meine, die Menschen in Ihrem Buch vorkommen, die sind ja, wie Sie gesagt haben, nicht wirkliche Vorbilder, sondern sie haben Wissen, das waren da 6 Personen waren, glaube ich, hatten Sie gesagt. Und wie sind Sie denn da vorgegangen? Haben Sie sich überlegt, wie die Handlung sein könnte und haben die auch die Charaktere einfach sich einfallen lassen?
Also
oder wie sind Sie vorgegangen?
Man kennt die Namen dieser 6 Personen. Man weiß auch, was die in ihrem Leben gemacht haben, welche Rollen gespielt, also die komische Alte, die Sängerin, der Tenor und so weiter. Aber wie gesagt, es sind völlig unbekannte Leute oder heute Unbekannte. Vielleicht hätte ich irgendwo was gefunden, aber da ich keine Doktorarbeit geschrieben habe, ganz so tief recherchieren ist dann doch nicht, habe ich eben an diesem Grundausstattung, also der und der war Tenor und so weiter, oder sie war Opernsängerin, darauf habe ich mir dann Leute einfallen lassen. Und ich habe natürlich in meinem Leben sehr, sehr viel Künstler kennengelernt. Mhm. Ich habe auch natürlich den Alterungsprozess von vielen Künstlern erlebt. Und ja, und da hatte ich dann durchaus einige Vorstellungen. Also mein Lieblingsbeispiel ist, es gibt eine Opernsängerin in dem Buch, eine gewisse, die ich Thea von Redden genannt habe. Und die hat durchaus Züge von Sarah Leander.
Mhm. Warum auch nicht, natürlich.
Und jetzt diese Frau Linke, die hat also Demenz. Und was ganz schwierig dann ist, und die, da hatte ich bei allem, was dieser Frau passiert oder was sie erlebt, hatte ich auch ein Vorbild. Also das sind alles Dinge, die ich erlebt habe.
Verstehe.
Einer Künstlerin.
Verstehe.
In Hamburg. Also deswegen, das ist nicht so aus der Luft gegriffen, aber so habe ich so ein bisschen eben eigene Erfahrungen, in dem, wie es in den Kontext passt.
Und Typen konstruiert sozusagen. Genau. Das ist ja auch völlig, völlig legitim. Also Sie haben eine Vokabel benutzt eben, das waren lauter Unbekannte. Für mich und nicht nur wahrscheinlich für mich ist Marie Seebach auch völlig unbekannt. Warum ist sie, die hat ja gigantisches Geld verdient, also sie hat ja mal richtig einen Ruhm offensichtlich. Warum ist sie so völlig verloren?
Ich glaube, auch um das Beispiel Albert Niemann, also ihren Ehemann zu nehmen, ich glaube, dass die das Pech hatten, sowohl sie als auch ihr Mann, dass sie zu früh geboren wurden. Also Enrico Caruso zum Beispiel hat begonnen zeitgleich mit der Erfindung der Schallplatte.
Das war natürlich ein super Punkt, ja.
Sarah Bernhardt, wenn man die als Gegenstück zu Marie Seebach nimmt, als berühmte Schauspielerin, die etwas später ja weltberühmt wurde, von der gibt es Tonaufnahmen. Sie hat im Stummfilm mitgespielt. Sie können sie sich anschauen. Diese Dinge gibt es weder von Marie Seebach noch von Albert Niemann.
Dann, das ist ganz wichtig.
Ich glaube, dass
wichtig,
das in der Wahrnehmung, in der Überlieferung schon sehr wichtige Punkte sind.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Wobei, Sie werden lachen, ich bin also was Frankreich betrifft, und da bin ich auch sehr stolz. Meine ersten Romane als Michel Mali behandeln ja durchaus französische Ikonen.
Ja, genau.
Coco Chanel und auch Maria Callas und dann eben Romy Schneider. Und diese Bücher sind alle ins Französische übersetzt worden.
Habe ich gesehen.
Auch recht erfolgreich in Frankreich.
Ja.
Und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz, weil für eine Deutsche, diese Ikonen in Frankreich also übersetzt werden, das ist schon, finde ich schon ungewöhnlich. Und ein in Frankreich sehr bekannter Literaturkritiker hat in seiner eigenen Fernsehsendung gesagt, er kann sich überhaupt nicht vorstellen, wieso Michel Mali eine Deutsche ist. Sie schreibt so Französisch.
Das ist doch super. Wunderbar, wunderbar. Und da haben Sie natürlich recht. Also
wenn ich mal ein bisschen Eigenwerbung ganz unbescheiden machen darf. Meine Bücher sind in 27 Sprachen.
Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund, aber Sie gehen ja auch darauf aus, dass zu der Zeit, in der das spielt, ist ja auch die Seebach schon eine alte Schauspielerin. Und ich weiß nicht, ob ich es bei Ihnen gelesen habe oder in irgendeinem anderen Zusammenhang. Sie hat abgelehnt, diese typischen alten Frauenrollen zu spielen.
Sie hat es abgelehnt. Sie war das Gretchen, wofür sie dann natürlich irgendwann 50 Jahre zu alt war. Sie hat es abgelehnt. Sie hat aber dann immer noch einige Rollen gespielt. Sie hat vor allen Dingen in Lesungen, sie muss wohl, natürlich optisch ist sie gealtert, ganz klar, aber sie hatte wohl noch eine sehr kräftige, sehr schöne Stimme. Sie hat also sehr viel Lesungen gehalten. Sie hatte kurz ein Jahr, bevor die Geschichte spielt, oder 1 bis 2,5 Jahre vorher, hatte sie einen ganz, ganz schweren Unfall. Er ist von einer Kutsche überfahren worden und beide Beine waren zertrümmert oder gebrochen. Und was damals natürlich auch nicht lustig war und
durchaus
wirklich
nicht.
Ins Leben in zurückgekämpft. Sie sollte amputiert werden. Sie hat sich dagegen gewehrt. Sie hat die Zähne zusammengebissen und wirklich so weit, dass sie tatsächlich, das beschreibe ich auch im Roman, wie sie dann in Samoritz spazieren geht, bis sie dann wieder wirklich laufen konnte. Nur man muss sich halt auch überlegen, wenn du so krank bist, dass das zehrt ja auch am Körper. Das zehrt ja an.
Das ist völlig klar. Mir ist auch immer noch nicht klar, wie sie so viel Geld zusammengekriegt hat. Das ist ja zu der Zeit nicht so wie hier. Ne? Da wir haben einen Plattenvertrag oder wir haben einen Buchvertrag und sowas und dann können wir Geld verdienen. Das war ja immer so eine 1-zu-1-Geschichte. Wie kann man so viel Geld zusammentragen zu der Zeit?
Hielt ohne Ende, wie ich ja schon sagte.
Ja.
Und hatte quasi kein Privatleben. Daran ist ja auch ihre Ehe gescheitert letztlich. Und sie war sehr sparsam, das kam hinzu. Er hat wohl bis zum Geiz. Und dadurch, dass sie auch diese Welttourneen machte, also nach Amerika, sie hat ja in New York, in Philadelphia, was weiß ich, Baltimore, Boston gespielt. Sie hat in Paris sehr viel gespielt. Da hat sie dann schon relativ viel Geld. Und sie hat wohl dann sehr klug zu einem wohl damals günstigen Zeitpunkt auch Geld angelegt.
Das ist es, ja.
Ja, da gewisse Gewinne herausgezogen.
Verstehe.
Also, es ist von allem ein bisschen was.
Nun weiß ich aber aus verschiedensten Ecken, dass Frauen in der damaligen Zeit und lange auch ins 20. Jahrhundert hinein viele Dinge gar nicht durften. Sie hat es aber trotzdem gemacht.
Sie war ja dann letztendlich alleinstehend. Also, und sie hat ja vor, also das vieles änderte sich ja 1900 mit der Einführung des BGB, änderte sich ja sehr viel für Frauen. Im preußischen Landrecht gab es ja sehr wenig Spielraum. Mhm. Frauen durften ja zum Beispiel damals noch nicht erben. Nach der Einführung des BGB konnten sie erben und so weiter. Da gab es dann ein paar Sachen. Aber sie hatte dann doch, ich meine, sie war so gesehen eine alleinstehende, geschiedene Frau.
Mhm.
Das heißt also, sie konnte ihr Geld dann schon alleine verwalten. Wer wollte das sonst machen?
Ja gut, aber...
Sie hatte auch keinen Bruder, also nur eine Schwester, also da ging es. Das gab es ja niemanden.
Ja, verstehe schon. Es waren viel mehr Kämpfe, die zu kämpfen waren, als es heutzutage auf
Das ist das auch, wie gesagt, was ich an dieser Frau unglaublich bewundere.
Das Theater im so Ende des 19. Jahrhunderts, Sie haben sich ja sicherlich damit auch beschäftigt, Sie sagten das ja auch. Wenn Sie es vergleichen sollten mit dem heutigen Theater, was ganz schwer ist wahrscheinlich.
Es ist sehr schwer. Aber ja, ich bin ein großer Fan von Werktreue, deswegen gefällt mir manches nicht, was heute auf der Bühne passiert.
Mhm.
Ich bin auch der Meinung, dass im Jahre 2025 es nur langweilt, jeden Schauspieler irgendwie einmal nackt auf der Bühne stehen zu sehen. Wir wissen auch nur alle inzwischen, wie die Leute ohne Kleider aussehen. Aber das ist eigentlich der einzige Unterschied, den ich sehe. Die Begeisterung, die Leidenschaft, die ist sicherlich ungebrochen.
Vieles von dem, woran die damals gelitten haben, die Menschen, nämlich schlecht bezahlt teilweise, unregelmäßig, extrem unregelmäßig bezahlt, von wegen Sicherheit und sicherer Job. Genau das meine ich, ja. Das ist heute nicht anders. Also vieles von dem, was ihr zugestoßen ist, passiert heute genauso.
Das passiert genauso. Also ich meine, es wären heute noch Schauspieler, also wenn sie nicht große Stars sind, kleine Schauspieler, Darsteller, werden nach wie vor nicht gut bezahlt. Vor allen Dingen, also Tourneetheater sind da nicht so üppig. Es ist, wie gesagt, also die Leidenschaft, die ist sicherlich dieselbe. Also die muss auch ungebrochen sein. Auch eben nicht nur die Leidenschaft des Zuschauers, sondern eben vor allen Dingen die Leidenschaft der Darsteller, der Theaterschaffenden, der Bühnenkünstler.
Ja, Sie haben vorhin Recherche erwähnt. Es gibt natürlich ganz, ganz unterschiedliche Recherchen. Ja. Wie gehen Sie vor? Wie haben Sie das gemacht? Gehen Sie auch in Archive oder... Sie haben vorhin Google erwähnt, alles steht ja auch nicht bei Google. Und man kann auch nicht alles glauben, was dort bei Wikipedia steht.
Oh nein, Wikipedia darf man bitte nicht glauben. Ich erzähle immer gerne eine Geschichte. Ich habe mal einen Roman geschrieben, da geht es um die Erfindung des Strandkorbs und der spielt also um die Jahrhundertwende im Kaiserreich in Warnemünde, wo der Strandkorb dann damals ja tatsächlich fabrikmäßig das erste Mal hergestellt wurde. Als ich diese Geschichte plottete und ein Exposé, eine Idee an den Verlag schickte, schrieb ich, googelte ich halt so ein bisschen rum und landete irgendwann bei Wikipedia und Warnemünde. Und da stand dann drin, dass Warnemünde im Ersten Weltkrieg Sperrgebiet gewesen wäre und da durfte keiner rein und keiner raus, weil Militär und so. Wunderbare Geschichte. Das ist ja überhaupt das Ding, das meine ich mit, da kommt einem die Historie zu Hilfe. Ja. Wunderbar, da Liebesgeschichte, einer darf nicht rein, der andere darf nicht raus, toll. Dann bestellte ich mir, schickte ich das dann auch an Verlag, ich habe das Thema verkauft, ich begann zu schreiben. Und ich schreibe gerne mit Reiseführern zum Beispiel, sind mir eine wichtige Quelle aus der jeweiligen Zeit. Und kaufte mir also einen Reiseführer für teuer Geld aus dem Jahre 1916, also mitten im Ersten Weltkrieg. Und dann kam Warnemünde, schlug den auf. Die erste Seite war eine Werbung. Fahren Sie doch mal nach Warnemünde, das Seebad freut sich auf Ihren Besuch. Da dachte ich, wetterte ich weiter und es stellte sich dann, also lange Rede, kurzer Sinn, raus, dass Warnemünde mitnichten Sperrgebiet war. Es war lediglich dieser Teil, dieser militärische Teil, der heute noch zum Teil militärisch ist.
Ja.
Und der war halt Sperrgebiet, ja, Mai. Das ist so, aber der Rest der Stadt, des Strandes, der Promenade, der Leuchtturm, war wie gehabt. Da konnte jeder hinfahren, der wollte. Es gibt eine zweite Geschichte. Bei Wikipedia steht, dass sich der Nachlass von Romy Schneider in der Akademie der Künste in Berlin befindet. Nun bin ich mit dem ehemaligen Archivleiter befreundet und habe dann auch mit dessen Nachfolgerin gesprochen, als ich dieses Buch über sie schrieb, dass ich dann da doch Einsicht bekomme. Und dann sagte die mir, ja, tut mir leid, es ist der Romy Schneider, den Nachlass haben wir nicht. Wir haben den von Harry, von ihrem ersten Mann. Und da gibt es so ein paar Sachen über Romy Schneider, ja natürlich. Aber von ihr selbst haben wir nichts. Ja, das hat der das bei Wikipedia reingetragen hat, irgendwie nicht unterscheiden können.
Ja,
so ist das halt. Also, ich lese sehr viel. Ich bin kein großer Fan, war ich auch noch nie. Ich arbeite nicht gerne in Bibliotheken. Und ich gebe zu, ich besitze gerne Bücher. Mein Mann wird dazu eine endlose Geschichte zu dem Thema Regale erzählen können und Stapeln, die bei uns irgendwo rumliegen. Aber ich besitze gerne diese alten Bücher und ich liebe dieses alte Papier. Und also ich bin ein sehr guter Kunde bei ZVAB, also bei dem Zentralen Verband der Antiquare. Und ja, dann besorge ich mir also dieses Basismaterial meistens aus diesen Quellen. Meistens eins führt ja zum anderen. Es gibt ja dann häufig Quellenverzeichnete oder Quellverbindungen. Und insofern auf diesem Wege. Und ich habe zum Beispiel jetzt mein bisher letztes Buch, was unter dem Namen Michaela Jari erschienen ist. Das heißt Die Lindenterrasse und es spielt 1790 und ist die Geschichte der Gründung des Hotels Louise Jakob in Hamburg. Und dafür habe ich mir für wirklich sehr teuer Geld ein Kochbuch gekauft aus dem Jahre 1800. Und ich finde es wundervoll, das in der Hand zu halten.
Ja, kann ich
diese alten Rezepte zu sehen und dazu die Beschreibungen, welchen Kochtopf man wofür benutzt. Also das finde ich ganz großartig.
Aber Sie haben mir noch ein gutes Stichwort geliefert, nämlich letztendlich ja Irrtümer. Ist Ihnen irgendwann mal in einem Ihrer Bücher im Nachhinein ein Irrtum berichtet worden, selber aufgefallen, sie einfach falsch gelegen haben?
Ich bin, der Himmel ist weit, ne? Ich bin nicht die letzte Instanz.
Nein, aber ist schon klar.
Keine Ahnung. Jetzt bewusst fällt mir jetzt aktuell nichts ein.
Ach, umso besser.
Es gibt natürlich Dinge, die Fehler, die durchaus passieren, auch durch die Produktion in einem Verlag, also in der Herstellung, dass da mal was schiefläuft oder so. Es gibt natürlich aber auch, muss man sagen, Leserinnen und Leser, die meinen, alles besser zu wissen.
Das gibt es natürlich.
Kennen Sie sich auch.
In jeder Lebensbeziehung.
Aber im Großen und Ganzen bemühe ich mich wirklich, ich gebe mir, soweit es irgend möglich ist, tatsächlich Mühe, es richtig zu machen. Dass Fehler passieren, mein Gott, wie gesagt.
Shit happens.
Ich habe auch keine Doktorarbeit.
Also ist völlig, und auch da sollen ja mal Fehler passieren. Also so ist es ja nicht. Wie haben Sie das gemacht mit der Atmosphäre in dieser Villa? Sie waren ja da, aber sie ist sicherlich in gewisser Weise vielleicht noch vergleichbar, aber doch sicherlich viel moderner geworden, oder?
Ja, wobei die ursprüngliche alte Villa, die ist natürlich saniert, nehme ich mal an, aber die hat schon, wie ich schon sagte, auch sehr viel Flair noch von Marisa Brach.
Ja, ja.
Die ist schon sehr gleich und es war ja für damalige Verhältnisse, das darf man auch nicht vergessen, als sie das Haus bauen ließ. Dieses Ding hatte damals schon Zentralheizung, Doppelfenster, elektrischen Strom. Also das war schon
sehr fortschrittlich,
sehr modernes Gebäude und letztendlich ist es ein wunderschöner Altbau. Ja, also dieses ursprüngliche Haus, was ja im Verhältnis dann, wie gesagt, es gibt einen Anbau, dann gibt es noch einen Anbau, dann gibt es noch eine Dependance, ist schon, hat schon den Flair dieses Alten doch sehr. Und es gibt wohl auch einen Teil, habe ich gelernt, da ist also betreutes Wohnen, dann gibt es, wo also auch Ehepaare und sowas ganz normal einziehen können, denen es noch gut, auch noch gut geht zum Teil. Dann gibt es das in Anführungsstrichen normale Altenheim und dann gibt es eben das für Pflegefälle, die Abteilung wohl auch für Demenzkranke. Wir haben selber dort sehr schwer kranke Fälle erlebt, gesehen, also die sehr liebevoll auch von den Schwestern betreut wurden oder jedenfalls machte das den Eindruck.
Ja.
Also insofern, da leben, ich weiß nicht, einige hundert Leute jetzt inzwischen.
Doch so viele. Ja, ja. Und das ist doch ein wunderbares Erbe letztendlich, ja.
Das hat, wenn ich das noch dazu anmerken darf, die haben eine Bühne, einen Raum und sind in Weimar sehr bekannt für Kulturveranstaltungen.
Schön.
Also es werden dort Ausstellungen gemacht, es gibt die Musikstudenten von der Franz-Liszt-Musikschule. Üben da, machen da, geben Konzerte, auch aus dem Nationaltheater. Die Schauspieler treten dort in kleinen Stücken zuweilen auf, in Sequenzen.
Mhm.
Also da passiert auch kulturell tatsächlich, ist das nach wie vor eine Instanz.
Und Sie haben schon einen Termin zum Lesen?
Nein, auch nicht. Ich hatte letzte Woche meine Buchpremiere in Weimar, aber nicht in der Seebach Stiftung.
Also das ist ja, das muss ja noch kommen, oder?
Wird wahrscheinlich.
Ich denke doch, ja. Haben Sie nicht mal Lust, einen Roman über einen Mann zu schreiben? Ich weiß das schon mal, welche dabei waren, den Saint-Laurent oder sowas haben Sie schon.
Der Frauenroman, da tauchen ja durchaus Männer auf.
Nee, aber ich meinte als Hauptperson tatsächlich.
Da hätte ich sicherlich nichts dagegen, obwohl ich mich wahrscheinlich eher in eine Frau hineinversetzen kann als in einen Mann. Das liegt in der Natur der Sache. Aber Sie haben selber gesagt, 90% oder über 80% der Leser sind Frauen. Das bedeutet, dass die Verlage eigentlich Bücher mit weiblichen Hauptfiguren wollen.
Über Lagerfeld zum Beispiel oder so.
Ja, ich habe ja nun ein Buch über Yves Saint Laurent geschrieben, aber da die Geschichte eben auch aufgehängt an Lulu de la Fayette.
Genau, das habe ich gesehen.
Ja, wie gesagt, ich kann mich in eine Frau einfach besser reinversetzen als in einen Mann und ich mag dann auch nicht bei jedem Satz meinen eigenen Ehemann fragen, wie würdest du reagieren? Ich glaube, spätestens nach der 10. Seite würde er dann auch sagen, lass mich in Ruhe. Nee.
Obwohl ich, muss ja nicht.
Ich eingangs sagte, ich bin Großmutter von zwei kleinen Jungs.
Mhm.
Ich bin die Mutter einer Tochter, aber Großmutter von zwei kleinen Jungs. Und versuche mich, lerne ja jetzt durchaus Männer von klein auf kennen.
Ja. Und wie wär's denn mal mit dem Kinderbuch für Sie?
Das habe ich sogar schon mal geschrieben.
Na, bitte.
Ich habe eins für meine Tochter geschrieben. Das ist lange, lange her und ist damals im Franz Schneider Verlag erschienen. Und sicherlich habe für meine Jungs auch schon mal die eine oder andere Geschichte geschrieben.
Ja, das finde ich schön, ja. Was halten Sie für die wichtigste Erfindung oder Idee dieses neuen Jahrtausends?
Jetzt?
Ja, seit 2000. Was würden Sie, fällt Ihnen da spontan?
Das Internet. Also,
das ist älter, das meine ich nicht.
Ja, gut, älter, dann sagen wir mal, dann gehen wir mal, dann was ich heiße und ich liebe mein iPad.
Das ist dann nachgekommen, das ist durchaus richtig.
2010. Also, ich weiß es deshalb, weil ich habe mal einen Roman geschrieben, der in Rückblenden 1946 in Berlin spielt, das Bild der Erinnerung. Aber eben die Jetztzeit 2010 und ich hatte dann, also oder 2009, ich hatte ganz selbstverständlich in irgendeiner Szene geschrieben, der griff nach seinem iPad und dann habe ich mal nachgeguckt, gab es das damals?
Ging das überhaupt? Ja, genau. Ja,
ja, also ich liebe mein iPad, ich lese darauf, ich gucke darauf Filme, ich schreibe E-Mails, also das würde ich, also
und
mich persönlich. Nein, aber ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, KI. Sicherlich. Ich denke einfach die Entwicklung des Fortschritts der Computertechnologie ist sicherlich ganz entscheidend. Natürlich, das weiß man ja auch, diese ständige Erreichbarkeit hat natürlich, schafft auch wiederum Probleme, aber es ist letztendlich wie die Erfindung des Tonfilms, der Schallplatte, des Telefons.
Gigantisch. Alles
schafft erstmal Probleme, ja.
Liebe Anwesende, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie heute wieder dabei waren. In der heutigen Sendung stand der Roman Die Villa in Weimar im Mittelpunkt, ein Werk von Michel Marly, das ja bekanntermaßen ein Pseudonym von Michaela Jari ist. Sie hat sich mit ihren Romanen über außergewöhnliche Frauen im Wesentlichen einen Platz in der Literaturszene erarbeitet. Mit Die Villa in Weimar legt sie einen Roman vor, der nicht nur durch seine lebendig gezeichneten Figuren und seine historische Atmosphäre und seine Story beeindruckt. Die Geschichte rund um die von Marie Seebach gestiftete Künstlerresidenz eröffnet einen faszinierenden Blick auf das kulturelle und gesellschaftliche Leben im Ende des 19. Jahrhunderts und erinnert daran, wie wichtig Solidarität und Fürsorge gerade in künstlerischen Berufen waren und immer noch sind. Hören heißt dabei sein. In unserer 277. Sendung Hörbahn on Stage kann ich Ihnen dieses Buch nur sehr ans Herz legen. Es ist ein Roman, der berührt und bildet. Herzlichen Dank, Frau Jari, dass Sie hier waren, für Ihre Einblicke, für Ihre Erzählungen, für Ihren Enthusiasmus, den Sie für Ihre Bücher haben, aber auch für unser Gespräch hatten. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.